Das ist Al Dente Entertainment.
Ich wurde dann dort abgegeben bei den Prostituierten, weil die bereit waren, auf mich aufzupassen, während meine Mutter und mein Vater halt spät arbeiten mussten.
Das ist Lebenslauf unzensiert mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Tobi Neustadt, Teil 1.
Bilder und Videos zur Folge findet ihr in unserem Episodenpost auf Instagram unter Aldente Entertainment.
Und jetzt geht's los.
Hallo, Servus und herzlich willkommen zu Lebenslauf unzensiert. Ich bin Peter Scheels und ich spreche hier mit ziemlich erfolgreichen Menschen und wie sie wurden, was sie heute sind, über die Geschichten, die Personen und Ereignisse, die eben nicht in einem Lebenslauf zu lesen sind. Heute begeben wir uns auch gleich in die glamouröse Welt des Showgeschäfts, in die Welt der Fernsehsender und Formate, kurzum in die Welt der Unterhaltung. Bei mir heute in Lebenslauf unzensiert ist einer der ganz, ganz Großen des Showgeschäfts und ich weiß, dass ich das sagen kann, weil ich auch mit ihm schon zusammengearbeitet habe. Hallo und herzlich willkommen, Tobi Neustadt.
Hallo Peter.
Tobi, um gleich mal ein paar Formate rauszuballern, damit die Leute wissen, mit wem ich mich hier unterhalte. Ich nenne nur mal die Stichworte Herzblatt, viele Jahre, wir sprechen dann darüber. Die Lotto-Show, Bitte melde dich, Rudi Carell-Show, Switch. Also über viele Jahre haben wir zusammen, nicht nur zusammen, sondern du vor allem, erfolgreich, sehr erfolgreich Fernsehen betrieben und betreibst es bis heute noch. Tobi, lass uns gleich anfangen, wo wir heute stehen. Was machst du heute?
Heute bin ich angestellt bei der CMI-Gruppe. Das ist eine Gruppe, die osteuropäisch viele Fernsehsender hat. Und meine Aufgabe dort ist Content Production Director. Das heißt, ich bin verantwortlich für den Local Content, den wir produzieren. Und als Produktionsdirektor und als Content Director. So, wir haben knapp 60 Sendern in über 6 Ländern. Aber ich kümmere mich vor allem um die Hauptsender, die Marktführer in diesen Ländern sind. Also wir sind in Tschechien, wir sind in Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Slowenien und wir sind in der Slowakei. Und dort bin ich verantwortlich für alle Produktionen, die lokal produziert werden.
Vor 2 Jahren habe ich dich mal in Prag besucht. Da haben wir über ein Projekt gesprochen. Und da hattest du mir deinen Wochenablauf mal geschildert. Montag bis Freitag.
Also ja, deshalb bin ich verrückt, der Wochenablauf. Das muss ich zugeben. Es liegt natürlich daran, dass wir im Jahr zwischen 150 und 180 Produktionen haben, für die ich verantwortlich bin. Und alles zusammengerechnet bedeutet das, dass wir ungefähr über 5.500 Stunden pro Jahr produzieren, wo am Ende hinter auch mein Name stehen muss. Natürlich kann ich nicht bei jeder Produktion dabei sein. Ich habe natürlich meine Organisation. Aber das bedeutet, dass ich fast nicht länger als 48 Stunden irgendwo mich aufhalte und ständig zwischen den Ländern hin und her fliege. Und halt mich um die Produktion kümmern. Bei ein paar Produktionen bin ich viel mehr in den Details und bei anderen weniger, die natürlich gut laufen. Aber vor allem da, wo ich sehe, wo die Produktionen die gewünschte Quote nicht holen, genau da steige ich ein und versuche dann daran zu arbeiten oder es zu verbessern. Und wenn etwas super läuft, dann lasse ich es laufen.
Also eine Menge unterschiedlicher Länder, eine Menge unterschiedlicher Kulturen. Und eine Menge unterschiedlicher Sprachen. Und Fernsehen ist ja immer noch zwar sehen, aber auch hören. Wie machst du das? Dass du ein Auge hast, ist klar. Aber wie erkennst du, dass etwas verbessern werden soll, wenn du den Content jetzt nicht direkt im Translator-Hirn hast, sozusagen?
Wenn ich jetzt zum Beispiel The Voice produziere, sitze ich oben in einem Raum, Producer-Raum. In diesem Producer-Raum habe ich Kopfhörer auf und ich kriege eine Live-Übersetzung der gesamten Show ins Englische. Für mich und meine Kollegen. Und das heißt, dass ich sofort mitbekomme, was da gedreht wird, wie da gedreht wird. Natürlich, ein paar Nuancen in der Sprache gehen verloren, aber mit meiner Erfahrung weiß ich relativ schnell, wo ich einsteige oder wo ich was verändern muss. So, und dann gibt es eine, wir haben eine eigene App entwickelt und auf dieser App kriege ich alle Produktionen draufgespielt mit Subtitles. Das heißt, auf dieser App nehme ich dann die Sachen ab mit Subtitles und verstehe dann also alles, weil ich das untertitelt bekomme.
Gab es da auch dann schon so skurrile Situationen, gerade wenn es um Pointen, um Scherze geht? Da ist es bei Übersetzungen ja manchmal ein bisschen tricky, wo du dann nachfragen musstest, was hat er denn damit jetzt gemeint?
Das passiert oft. Das passiert oft, dass ich das nachgefragt habe. Oder dass sie mir sagen, das, was du sagst, gibt es nicht in unserer Sprache. Oder in unserer Sprache bedeutet das so und so. Also es gibt schon, vor allem, wenn wir von Deutsch, Englisch und Tschechisch sprechen oder Bulgarisch oder Rumänisch, da gibt es schon Nuancen, die ein bisschen anders sind, als wir sie kennen. Und da muss man natürlich auch wissen, dass man ein bisschen auf die Sprache eingehen muss. Und man muss seinem Team vertrauen. Und was ich mittlerweile tue, ich habe ein sehr, sehr gutes Team und ich vertraue denen auch in verschiedenen Sachen, vor allem wenn es um Sprache geht.
Sehr schön. Tobi, wir gehen jetzt mal ein bisschen dein Leben durch. Fangen wir mal ganz früh an. Du bist 1959 geboren in Israel.
Meine Großmutter lebte in Deutschland. Mein Vater ist aus Deutschland, Breslau, das war früher Deutschland vor dem Krieg. Und 1932 ist sein Bruder in der Schule zusammengeschlagen worden, weil er Jude ist. Und dann hat meine Großmutter, die das Sagen hatte in unserer Familie, einfach entschieden, wir verlassen sofort das Land und wir ziehen nach Israel. Und damit hat sie mit anderen, ja, da sie es so frühzeitig gemacht hat, hat sie uns das Leben gerettet. Weil zum Beispiel meine Tante, die hat es nicht gemacht und die ist dann leider in Auschwitz vergast worden. Und wir sind nach Israel. Dort ist mein Vater, der noch sehr jung war, natürlich hat er die Schule abgebrochen, sind nach Israel, ist dort erstmal Automechaniker geworden und dann hat er für die englische Botschaft gearbeitet, weil er so elegant gekleidet war immer, als Deutscher.
Zu dem Zeitpunkt gab es ja offiziell Israel noch nicht, sondern nein, das war praktisch ein britisches Mandat,
genau,
glaube ich,
wenn
ich
es genau, richtig es war unter den Briten, ja. Und da arbeitete mein Vater bei der englischen Botschaft und er war der Fahrer von dem Ambassador. Das heißt, er fuhr mit einem großen Schlitten durch Tel Aviv. Dann sah er doch so sehr, sehr gut aus und liebte Surfen auf diesen großen Brettern. Hat auch in einer Geschichte, hat man mir erzählt, war er Mr. Tel Aviv. Auf jeden Fall, zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall hat dann die Familie von meiner Mutter diesen Mann gesehen, der natürlich, und hat gesagt, Shoshana, so hieß meine Mutter, den musst du heiraten. Ja, das ist der richtige Mann, den musst du heiraten. Das ging früher so, da wurde nicht selbst geguckt, sondern da wurde für dich geguckt. Und meiner Mutter wurde gesagt, diesen Mann musst du heiraten. Und da lernte meine Mutter meinen Vater kennen. Ja.
Wie wurde das eingefädelt? Kennst du da, gibt es da eine Geschichte?
Ich weiß, dass meine Tante, also die Tante, die Schwester von meiner Mutter, das hat das irgendwie eingefädelt, weil die hat sowieso immer so Verbindungen eingefädelt. Ja, da wurde immer nachgeguckt, wer mit wem muss verheiratet werden, damit es auch finanziell gut steht. Und damit
also so eine Art analoges Herzblatt praktisch.
Kann man gut sagen. Stimmt, ja. Und da wurde man vermittelt. Und meine Mutter wurde mein Vater vermittelt. Und das war dann ein Paar. Dann haben sie geheiratet. Und dann, nach dem Krieg, ist der Bruder von meinem Vater zurückgegangen, der zusammengeschlagen worden ist. Der ist zurückgegangen. Das war ungefähr 1957.
Und wohin ist er gegangen?
Der ist zurückgegangen nach Frankfurt.
Also nicht nach Breslau?
Nein, nein, nein. Die sind zurück nach Frankfurt und nach Düsseldorf. Und dort hat dann der Jochen, hieß er, gesagt, das ist super hier, hier kann man jetzt Geld verdienen, das ist eine Aufbruchstimmung. Und fing an, halt relativ gute Häuser zu finanzieren und zu bauen. Also er war in einer sehr, sehr guten Situation und sagte meinem Vater, seinem Bruder, komm her, das ist jetzt genau, hier kann man wieder Geld machen.
Aber sag mal, das liegt ja nahe, diese Frage. Wie kann das denn sein? Nach diesem Drama, nach dieser Weltkatastrophe und dem, was dem jüdischen Volk widerfahren ist, in diesem Land. So kurz danach die Rückreise anzutreten, ist doch zumindest ungewöhnlich.
Ich habe diese Frage sehr oft gestellt bekommen. Ich habe auch diese Frage meiner Eltern gestellt und ich habe diese Frage meiner Familie gestellt. Ich habe eigentlich nie eine befriedigende Antwort bekommen darauf. Ich kann dir sagen, dass wenn du zu der Zeit in Israel gewesen wärst, und da reden wir über Heiß, über Moore, über Strand, über Sand, über kein Geld zu verdienen. Die ganzen Straßen waren voll mit Menschen, die psychisch gestört waren. Du musst dir vorstellen, in Tel Aviv liefen die Leute schreiend auf der Straße. Teilweise haben sie sich vor die Autos geworfen. Es war eine Situation nach dem Krieg.
Aufgrund von Psychosen?
Von Psychosen nach den KZs. Also das, du konntest sagen, Tel Aviv war ein großes Madhouse, ja, ein großes Irrenhaus. Und dann hattest du Schwierigkeiten, Geld zu verdienen. Du hattest den Krieg vor dir. Die Araber fingen an, dich anzugreifen und so weiter. Also ich glaube einfach, A, haben meine Eltern nie richtig verstanden, das Ausmaß von der Sache. Das hat man erst später verstanden, wenn man sich wirklich damit beschäftigt hat. Weil auch in Israel war damals, es gab ja keinen Social Media und Internet und TikTok, dass du sofort wusstest, was los ist. Sie konnten sich, auch wenn sie es 100-mal erzählt bekommen haben, nicht vorstellen, wie wahnsinnig dramatisch und brutal das war. Und dann kam dazu natürlich die Situation in Israel, wo jeder gesehen hat, ich meine, ich komme hier, wenn ich nicht ein 100.000-prozentiger Zionist bin, dann macht es hier keinen Sinn zu bleiben. Und ich musste weg. Das habe ich verstanden. Auf jeden Fall fuhr mein Vater dann erstmal alleine nach Deutschland und schaute sich erstmal um. Ich war zu der Zeit noch in Israel mit meiner Mutter und meiner Schwester und er wollte uns nachholen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich lange nicht gesprochen habe, erzählte mir meine Mutter, dass ich als Kind immer nur ein Wort wusste. Weil ich immer gefragt habe, wo ist Papa? Also ich habe immer Papa und dann hat sie gesagt, der kommt um 6. Und deswegen konnte ich 666, das ist das erste Wort, das ich konnte und das konnte ich ziemlich lange, aber ich konnte nichts anderes. 666. Das war in Hebräisch Shesh, Shesh, Shesh. Und das war mein Wort, das hat man mir erzählt. Bis zu dem Zeitpunkt, wir dann nach Deutschland gegangen sind, nach Düsseldorf, wo ich dann 2,5 Jahre war. Und meine Schwester war 6 Jahre älter. Meine Eltern haben dann in Düsseldorf in der Altstadt ein Restaurant und eine Diskothek betrieben, also einen Club betrieben in der Düsseldorfer Altstadt. Neben der Diskothek und neben unserem Restaurant in der Altstadt war ein kleines Bordell. Das wusste ich natürlich als 2,5-Jähriger nicht, aber ich wurde dann dort abgegeben bei den Prostituierten, weil die bereit waren, auf mich aufzupassen, während meine Mutter und mein Vater halt spät arbeiten mussten. Das Einzige, was ich mich gewundert habe, dass immer eine andere Mami kam, also immer eine andere Frau auf mich aufpasste und nie die gleiche, weil die mich sozusagen immer eine passte auf mich auf, die andere ging arbeiten. Aber ich kann mich an eine Szene erinnern in meinem Kopf, da war ich 3 Jahre alt, da saß ich auf der Treppe und ich kann dir genau sagen, wo dieses Haus auch war. Ich kann dich heute durch die Düsseldorfer Altstadt führen und dir genau sagen, wo ich da gesessen bin.
Du findest zielgenau den Puff.
Ja. Ja, aber der ist kein Puff mehr.
Wie ging es dann weiter?
Mein Onkel wurde reich, mein Vater nicht, meine Familie nicht. Also wir wohnten in einer Sozialbauwohnung und mein Vater war die ganze Zeit am Arbeiten oder wo auch immer er war. Er war wenig da und meine Mutter musste auch noch arbeiten als Kindergärtnerin. Und das Leben war auch kein Zuckerschlecken in der Zeit. Also
dieser Club, der hat nicht funktioniert?
Oder der Club hat nicht funktioniert, der ist pleite gegangen. Mein Vater hat da sehr viel Geld verloren. Die Schlemmerecke, so wie die Ecke in der Altstadt hieß, die hat nicht funktioniert. Da haben sie auch Geld verloren. Und irgendwann mal hat mein Vater alles sein lassen und ist zu British Airways gegangen und arbeitete bei der British Airways in der Frachtabteilung. Und wir zahlten 10 oder 15 Jahre lang die Schulden ab, die er da zusammengebracht hatte von diesen Geschäften.
Also, dann bist du dort zur Schule gegangen?
Und dann bin ich in Düsseldorf zur Schule gegangen, aber ich war zum größten Teil, habe ich mich mit der zionistischen Jugendorganisation beschäftigt, weil das war mein Leben. Da habe ich mich wohlgefühlt. Da war ich plötzlich jemand, der nicht der Jude in Deutschland war oder so. Ich hatte mich wohlgefühlt. Und weil ich von Anfang an war ich nicht integriert in die Gesellschaft hier. Ja, das ging damit los, dass damals in der Schule, in der Hauptschule, alle aufstehen mussten und beten. Und mir der Lehrer gesagt hat, du bist jüdisch, du brauchst nicht aufstehen, bleib du sitzen. Ja, also standen alle auf und ich war der Einzige, der da saß und wusste eigentlich nicht, warum ich nicht aufstehen darf und mitbeten.
Wolltest du mitbeten?
Ich wollte halt nicht so auffallen, aber dann gefiel es mir wieder, dass ich besonders war, ja. und war dann in Deutschland eben immer der Jude. Ja, später, als ich nach Israel zu sagen, war ich immer der Deutsche. So, also das hat mir als Jude gefallen und dann habe ich mir meine eigene Gesellschaft gesucht. Und diese eigene Gesellschaft war die jüdische zionistische Organisation und die jüdische Gemeinde, wo ich sehr aktiv war, sehr, sehr aktiv.
Was hat man da gemacht?
Da hat man sich jedes Wochenende getroffen und hat zusammen sich unterhalten, man hat gelernt über die Geschichte, man hat zusammen gegessen und man ist zusammen zu Lagern gefahren, also zu Jugendlagern gefahren.
Pfadfinderlagern,
ja, genau. Es war ein zionistisches Brainwashing auch dahinter. Das heißt, wir sind morgens aufgestanden und haben uns auf den Platz gestellt und haben die israelische Fahne hochgezogen. Und du musstest schwören, dass wenn du 18 bist, dass du nach Israel gehst, weil Israel brauchte mehr Menschen.
Und wie war deine sonstige Schulzeit? Wie muss man sich das vorstellen? Wo bist du zur Schule gegangen?
Ich bin in Düsseldorf zur Schule gegangen, nichts Besonderes, und war dann noch so in einer Chemiefachschule, aber bin dann im 18 und einem Sekunde saß ich auf dem Weg nach Israel in meinem Flugzeug und flog nach Israel oder fuhr mit dem Schiff nach Israel, verließ meine Eltern und zog nach Israel und habe dann in Israel das Abi nachgeholt.
Okay, also du hast den Abschluss gar nicht in Deutschland gemacht, sondern hast es dann in Israel gemacht?
Ja. Weil ich bin dann auf die Uni gegangen und die Uni hat gesagt, die braucht ein Abi. Dann habe ich dieses Abi nachgemacht in Englisch und in Hebräisch, weil ich musste ja dann studieren, und hatte mich in Haifa in der Universität angemeldet, um Sozialarbeit zu studieren.
Okay, du lachst, warum?
Weil ich stelle mir das heute so verrückt vor, dass ich hätte Sozialarbeit studieren. Aber ich kam dann halt aus diesem Lagern und das war das Normalste der Welt. Ich sollte Sozialarbeit studieren. Ja, warum nicht? Ich meine, dann wäre ich Sozialarbeiter geworden. Vielleicht wäre ich ein guter Sozialarbeiter gewesen, aber es sollte nicht so sein. Ich bin erst in die Armee gegangen. Ich war 2,5 Jahre in der israelischen Armee, weil wenn du als Neueinwanderer kamst, musstest du nicht 3 Jahre, sondern nur 2,5 Jahre. Und dann hatte ich halt einen großen Krieg mitgemacht.
Wann war das?
Das war der Krieg um 78, 79, der Libanon-Krieg.
Der Libanon-Krieg?
Ja, wo wir in Beirut waren und Beirut beschossen haben. Okay. Also wo wir reingegangen sind.
Und was für eine militärische Funktion hattest du?
Ich habe begonnen als bewegte Artillerie-Soldat und habe mich dort hochgearbeitet. Ich war am Anfang der die Bomben trug, dann später Lader und Schießer und dann später der Zieler und dann, ich weiß nicht, wie die Ausdrücke heute heißen in Deutsch. Und später war ich dann Kommandant von einem der Tanks.
Hast du jemanden umgebracht? Bewusst? Weißt du das?
Nicht, dass ich es. Also ich habe nicht Mensch zu Mensch jemanden umgebracht, aber ich weiß, dass wir sehr viel geschossen haben. Und aber die Artillerie schießt zwischen 10 und 20 Kilometer weit zu der Zeit. Wir haben Leute beschossen. Ich habe in einer Geschichte habe ich einen Gegenangriff mitbekommen. Da ist eine Rakete bei uns in das Zelt rein, also eine Bombe bei uns in das Zelt rein. Und hat 3 Menschen getötet, 3 von meinen Freunden getötet.
Und deinen Freunden?
Ja.
Wo warst du in dem Zeitpunkt?
Ich war nicht weit entfernt davon. Das war der Koch und seine 2 Assistenten, die draufgegangen sind. Heftig, ja.
Das ist ja auch wieder ein Beispiel einer Erfahrung, die die meisten von uns nicht gemacht haben. Die meisten von uns, auch aus meiner Generation, die kennen keinen Krieg. Die haben keinen Krieg erlebt. Passiert da was mit dir? Also verändert das den Charakter? Wie war das bei dir?
Ich kann nicht sagen, wie mein Charakter geworden wäre, wenn ich nicht dort gewesen wäre. Aber ich glaube, dass es schon verändert hat. Ich bin erwachsener geworden, sicherlich. Und ich habe Sachen gesehen, die vielleicht nicht jeder sieht. Aber ich war ein wenig, ja, ich war immer noch in dieser Gehirnwäsche, dass ich Zionist bin, dass ich nach Israel, wenn ich nach Israel gehe, muss ich in die Armee, weil in der sozialen Welt in Israel, wenn du nicht mitgekämpft hast, bist du ein Niemand. Also das spielt dann später eine Rolle, wenn du einen Job willst oder wenn du arbeiten willst. Da wird erstmal drauf geguckt, wo war dieser Mann in der Armee und was hat er getan. Das ist ganz, ganz wichtig für die israelische Gesellschaft.
Nach deiner Zeit beim Militär, irgendwann muss das passiert sein, dass du in diesen Bereich Kreativität, Film, Fotografie reingekommen bist. Was ist da passiert?
Ich bin angerufen worden von einem Freund, den ich aus den Lagern, aus den Jugendlagern kannte. Und der sagte mir, er dreht einen Abschlussfilm, einen Kurzfilm für die Schule. Und dann hat er mich eingeladen, Schauspieler zu sein in einer seiner Filme. Und da habe ich halt mitgespielt. Das hat mir aber so viel Spaß gemacht, dass ich ihn gefragt habe, was ist diese Schule? Ja, das ist Schule, die ist ziemlich elitär. Da melden sich irgendwie tausende Leute an und es werden immer nur ganz wenig Leute genommen. Aber es ist eine tolle Schule, macht richtig Spaß.
Was war denn deine Rolle in dem Film?
Ich war frustriert über das Bewässern meines Gartens. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Es war ein Kurzfilm, ja, und ich hatte Probleme mit dem Schlauch. Und ich fing dann einen Fight mit dem Schlauch an und der Schlauch hat mich am Ende dann gefesselt und gewürgt.
Also eine Comedy.
Genau. Und ich hatte einen Hund, der hatte Mitleid mit mir, aber trotzdem war ich in einer sehr relativ schwierigen Stimmung. Wie auch immer, fand ich das sehr unterhaltsam und habe dann gleich am nächsten Tag meine Anmeldung in der Filmschule B2 durchgesetzt. In dem Glauben, dass mich sowieso keiner nimmt, wenn sich da tausende Leute anmelden.
Was waren die Aufnahmekriterien damals?
Du musstest deinen Lebenslauf abliefern, du musstest eine Bildstory zusammenstellen und du musstest ein bisschen was über dich erzählen und dann gab es noch eine mündliche Prüfung. Ich wurde genommen und ich war total überrascht, dass ich genommen wurde, aber okay, ich wurde genommen. Später habe ich dann erfahren, dass der Direktor von der Schule gehofft hat, weil ich aus Deutschland bin, dass er mit mir sozusagen Werbung machen kann und dass ein bisschen Geld in die Schule kommt, aber okay. Ich dachte, ich wurde genommen wegen meinen Talenten. Wie auch immer, wurde ich genommen und war der Regisseur und war so stolz auf mich, dass ich sozusagen in dieser Schule angenommen worden war. Und das war auch wirklich was Bedeutsames in der Filmindustrie. Wenn du in die Schule angenommen wurdest, das war wirklich eine der besten Schulen Israels für Film und Fernsehen.
Und hast abgeschlossen als Bester deines Jahrgangs mit einem Abschlussfilm, der von was handelte?
Der Abschlussfilm handelte von einem Buch. Das war Der letzte Tanz des Genghis Khan. Das ist eine Geschichte von einem Dibuk, von einem Geist, einem jüdischen Geist. Dieser jüdische Geist ist der Vater von einer Tochter, die im KZ ermordet worden ist. Während er die Nazis belustigen musste, musste er zuschauen, wie seine Tochter erschossen wird. Und er musste weiter Comedy auf der Bühne machen. Und dann haben sie ihn erschossen. Und dieser Geist, der kommt zurück nach Frankfurt zu einem Ex-Nazi, der heute in Frankfurt als Detektiv arbeitet und Detektivfälle lösen muss. Und der Dübock schleicht sich in sein Leben ein. Der kommt also jeden Tag zu ihm rein und fängt an, sich in sein Gehirn er fängt an, für ihn jüdisch zu kochen. Er fängt an, jüdische Tänze mit ihm zu singen. Er kann sich nicht wehren. Er erzählt ihm immer die Geschichte mit seiner Tochter. Und abends, bevor er schlafen geht, singt er ihm jüdische Einschlaflieder vor. Ja? Aber hilft ihm auch, die Fälle zu lösen als Assistent. Und ich habe diesen Film gedreht und mit diesem Film habe ich dann den Jerusalemer Film, also es war der beste Film des Jahrgangs, plus den Jerusalemer Filmfestpreis gewonnen.
Und hast dann gearbeitet in der
Filmindustrie? Habe in der Filmindustrie gearbeitet. Ich habe wollte alles lernen. Ich habe als Lichtmann gearbeitet. Ich habe als Tonmann gearbeitet. Ich habe hier als DOP gearbeitet. Ich habe das war ein französischer Film in Israel gedreht. Und hier habe ich bei Eis am Stiel als Regieassistent gearbeitet.
Ich glaube,
und Schauspieler.
Jetzt müssen wir trotzdem unseren Zuhörenden erklären, was Eis am Stiel war. Ich kenne es noch, weil das damals das große Ding war. Wie kommt man da rein? Weil ich war noch zu jung dafür. Und vielleicht magst du es in deinen Worten mal beschreiben.
Also zunächst einmal läuft Eis am Stiel, as we speak, gerade im Moment läuft Eis am Stiel in Kabel 1 und RTL 2 wieder alle Folgen. So, also. Und es wird immer wieder wiederholt. Eis am Stiel war eine israelische, deutsche Koproduktion über die guten alten Zeiten in Israel am Strand in den 40ern, 50ern, ja,
oder 50,
Rock'n'Roll-Zeit am Strand über drei Jungs, die halt langsam erwachsen werden und halt diese Zeit mitbekommen. Und das Eis am Stiel schlug ein. In Deutschland schlug es ein und auch in Asien schlug es ein, in Japan vor allem. Das, oder in ganz Europa schlug das ein. Vor allem aber in Deutschland wurde das Ding richtig, richtig erfolgreich und die drei Jungs waren Superstars.
Zachi Neu, weiß ich noch.
Zachi Neu, Iftach Katsur. Und Zachi Neu hat er noch hier, der war mal hier bei Idols und der war in der Klinik, wie heißt diese Klinik?
Schwarzwaldklinik?
Schwarzwaldklinik hat er mitgespielt als Schauspieler. Und der Benny, der Gutaussehende, hat in Schindlers Liste eine ganz große Rolle gehabt.
Ah, wirklich?
Ja, da spielt er den Typen, der dem Ghetto die Sachen besorgt.
In Warschau oder
Krakau. In Warschauer Ghetto die Sachen besorgt, ja. Und da hat er eine ganz, ganz große Rolle, hat mit Spielberg direkt gedreht, ja. Hat leider danach nicht mehr viele Rollen bekommen, aber da kann man ihn sehen. Und vor allem haben sie ja, ich glaube, 8 oder 9 Eis vom Stiel gedreht. Das Einzige, was schade war.
Eine ganze Kühltruhe.
Das Einzige, was schade war, dass ich Eis am Stiel von einer wirklich lustigen Comedy mit erotischen Ansätzen zu einem Soft-Sex-Film
entwickelt hat,
ja.
Und Eis am Stiel war nach meinem Dafürhalten so eine Coming-out-of-Age-Geschichte eigentlich von jungen Männern, die ja auch irgendwann natürlich sich für Frauen interessieren und dann herausfinden wollen, wie das Ganze funktioniert mit allen Schwierigkeiten und Widrigkeiten, die dazugehören. Und damit auch sehr viel kuriose und lustige Slapstick-Situationen auch erleben. So hätte ich das jetzt so definiert. Und
ja, ich habe dir auch zwei Szenen mitgebracht aus Eis am Stiel, die du anschauen kannst.
Das machen wir.
Weil da natürlich auch noch Schauspieler sind, die wirst du heute noch aus Deutschland kennen, oder?
Schauen wir mal die erste Szene an und dann sag was dazu.
Verdammt, was war da heute? Haben wir bloß nicht in die Finger?
Also da sind die drei, ne? Schauspielerin hinten, das ist die Sissi, die ist eine Deutsche, die lebt heute noch und ist Motivationstrainerin. Sissi Pitz hieß die. Die hat da mitgespielt. Und hier in dieser Szene brauchten wir also einen Nebendarsteller und da wurde ich als Nebendarsteller eingesetzt, weil wir da so schnell keinen gefunden haben. Und bitte sehr, das bin ich jetzt in der Rolle in Eis am Stiel 7, wo ich einen Gepäckträger spiele, den sie annehmen, den sie jetzt wegschubsen sollen, damit sie das Auto übernehmen und schnell zum Flugzeug kommen, damit der Iftach, der rechts, der mit dem blauen Hemd.
Genau. Also. Und damals warst du immer schwarz angezogen.
Ja, damals war ich schwarz
angezogen. Das war doch eigentlich, seit ich dich kenne, das ist schon deine Farbe, oder?
Genau.
Das schwarz angezogen genau. Sein, ne?
Genau. Also war ich Nebendarsteller bei Eis am Stiel und auch Regieassistent.
Du hast mir gleich noch was zugeschickt.
Ja.
Und das ist eigentlich eine typische Eis am Stiel-Szene, kann man sagen. Ein öffentlicher Strand, irgendwo ist eine Umziehkabine und was machen die drei
Jungs? Bevor du es losfährst, möchte ich eine kurze Geschichte dazu erzählen, weil dann kann man es noch viel besser verdauen.
Sehr gerne.
Weil da gehört eine Anekdote dazu. Und zwar ging es darum, dass die drei sollten durch diese Kabine gucken und sollten sich die Schauspieler, Hauptdarstellerin angucken, nackt. Nur hatte die Schauspielerin zu der Zeit ein Problem mit ihrem kleinen Hintern. Sie hatte dort Pickel auf den Hintern. Und deswegen konnte man die Pickel nicht finden. Und dann sagte mir, wo ist denn der Regieassistent? Tobi, komm mal her. Bitte besorgen uns mal einen Hintern als Stand-in. Also als einen Hintern, den wir filmen können. Sag ich, okay, dann fuhr ich nach Tel Aviv. Wir hatten in Caesarea gedreht. Ich fuhr nach Tel Aviv und organisierte ein Casting für junge Frauen. Konnte natürlich nicht sagen, ich suche einen Hintern, weil da wäre keiner gekommen. Ich sagte, wir suchen eine Nebenrolle für Eis am Stiel und Eis am Stiel war berühmt. Also meldeten sich hunderte.
Und da konnte man aber ein bisschen ahnen, auch in welche Richtung es wahrscheinlich.
Nee, ich glaube nicht. Ja, unterschiedlich. Ja, man konnte ein bisschen ahnen, man wusste jetzt nicht, welche Rolle. Wie auch immer kamen hunderte, haben sich angemeldet. Teilweise kamen sie mit ihrer Mutter zu dem Casting.
Habt ihr das gemacht, also per Zeitungsannonce?
Ja, oder? Ja, wir haben eine Annonce gegeben, wir haben im Radio gesagt, wir suchen Leute. Und dann kamen Leute wir hatten ein Büro gemietet in Tel Aviv und dann kamen die alle an, die Mädels, und erzählten mir halt, was sie für eine Ausbildung hatten in Schauspiel und die Mutter und was sie da schon mal gemacht haben und gedreht haben und so weiter. Und ich habe mir das immer sehr, sehr anständig, weil ich ja deutsch erzogen, habe mir das immer sehr, sehr genau angehört. Und dann, nachdem ich es mir angehört habe, habe ich gesagt, Wir suchen eigentlich was ganz Bestimmtes. wenn Sie so freundlich wären, dass Ihre Tochter sich mal kurz umdreht und mir einen Hintern zeigt.
In dem Pornoformat, wenn ich ganz ehrlich bin.
So habe ich mich gefühlt. Ich habe mich wie im Pornoformat geführt.
Hast du dich geschämt? Wie geht man damit um?
Ich hatte mich geschämt.
Wie reagieren dann auch die Mütter
vor allem? Die Mütter haben easy reagiert. Also ich kann mich erinnern, die Mütter haben gesagt, Schatz, dreh dich um und zeig's ihnen.
Zeig den Popo.
Das waren Kinder, die haben die sexuelle Revolution ihrer Eltern mitgemacht in den 70ern. Und für die war das überhaupt nicht so was Unnormales, auch sich nackt darzustellen oder sowas.
68er.
Ja, 68er, genau, in den 70ern, ja, 70ern. Und ich schätze, dass das der Grund war. Aber es war wirklich auch in Tel Aviv nicht problematisch, genügend Frauen zu finden oder Girls zu finden, die bereit wären, kurz ihren Hintern in die Kamera zu zeigen.
Okay, und jetzt in der Szene, das war dann ein Mädchen, das war ihre Rolle.
Das ist das Mädchen, das ich gecastet habe, was ihr seht. Und sie ist nicht die Hauptdarstellerin.
Dessen Gesicht man auch nie sieht, logischerweise, weil sie, die Hauptdarstellerin sie replaced hat, sozusagen.
Ja, die Brüste sind von der Hauptdarstellerin, der Hintern von der Dings. Das sind zwei verschiedene Frauen.
Okay. Also schauen wir.
Genau, es ist am Strand in der Zeit, ja, und dann kommen die drei und wie immer.
War das diese berühmte deutsche blonde Darstellerin? Da gab es eine, die so ganz bekannt geworden ist.
Nein, du redest über, gleich wird mir einfallen der Name, Pornodarstellerin, die immer mitgespielt hat. Das war eine österreichische Schauspielerin. Das war eine österreichische Schauspielerin. Du kannst im Cast nachschauen. Und das ist der Hintern, den ich halt,
der Popo.
Das ist der Popo, den ich gecastet habe.
Man schämt sich ein bisschen, wenn man heutzutage solche Szenen sieht. Das hat so irgendwas Absurdes.
Ich war
das ist ein bisschen
jung,
cringe, könnte man sagen.
Ich war jung und brauchte das Geld. Naja, und ich arbeitete dann weiter hier als Regieassistent gedreht. Und zwar hat der Peter Lilienthal.
Auch da musst du ein bisschen erzählen dazu. Kennt nicht jeder.
Peter Lilienthal ist einer der bedeutenden Filmmacher oder Regisseure Deutschlands. Und er hat das Buch Das Schweigen des Dichters umgesetzt in Israel. Und da war ich sein Regieassistent. Ich muss sagen, dass ich, obwohl ich das Buch gelesen habe, das Drehbuch gelesen habe und den Film gesehen habe, den Film immer noch nicht verstanden habe. Aber und mitgespielt habe und Regieassistent war. Aber ganz habe ich den Film noch nicht verstanden.
Was hast du von ihm gelernt?
Er wusste genau, was er wollte und er wusste, wie er es wollte. Und jede Szene war sehr, sehr gut vorbereitet. Nun ging es hier um einen Jungen, der Autist war, eine bestimmte Krankheit hatte, also eine Borderkrankheit hatte. Und da er wollte, dass ich genau weiß, was das bedeutet und wie ich damit umgehe, wie der Junge umgehen sollte, hat er mich und den Schauspieler für eine Woche in eine Schule gehen lassen in Israel für Autisten und für Borderline-Leute. Wir sollten mit denen eine ganze Woche verbringen, damit wir wissen, was das heißt. Und der amerikanische Schauspieler hat den Jungen gespielt, der sollte das übernehmen und deswegen sollten wir das beide wissen und lernen.
War das für dich? Also was hast du mitgenommen?
Ich hatte einfach zugeguckt und gelernt und verstanden, was das ist, weil du darfst natürlich auch nicht übertreiben, wenn du diese Rolle spielst, ja. Und es ist nicht einfach, wirklich einen Autisten zu spielen, ja. Da musst du natürlich wirklich darauf aufpassen, dass du nicht übertreibst und dass der Mensch dir glaubt oder der Zuschauer dir glaubt. Und damit es dir glaubt, musst du es wirklich selber auch mal gesehen haben und mit diesen Leuten reden und mit diesen Leuten dich austauschen, um zu wissen, wie du als Schauspieler wie du das übertragen sollst. Ja.
Irgendwann musst du nach Deutschland zurückgekommen sein. Wie war das?
Also ich habe in Israel in Filmen gearbeitet und ich konnte kein Geld verdienen. Ich habe nachts als Discjockey gearbeitet, bis in die Nacht hinein. Ich habe tagsüber als Lichtmann, als DOP, als Regieassistent gearbeitet. Aber die Filmproduzenten hatten immer den gleichen Dreh. Sie riefen an, ich brauche dich in dem Dreh, aber wir zahlen dich, nachdem der Film im Kino war. Und was solltest du machen? Du wolltest in diesem Job arbeiten. Gingst du also, arbeitest du, wartest du auf dein Geld und das Geld hast du nie gesehen. Ich bin nach Deutschland.
Wohin?
Nach München.
Wie kam's?
Ich kannte hier jemanden, den Gil Bachach, mit dem ich dann später die GAT, Gil and Tubi, auf der Seite, der Gil Bachach.
Woher kanntest du ihn?
Von der Jugendorganisation. Er war mit mir, seitdem er 12 war, wir waren Freunde. Er war aus Frankfurt, ich war aus Düsseldorf. Und wir kannten uns aus der jüdischen Jugendorganisation.
Ihr habt euch im Pfadfinderlager praktisch kennengelernt.
Genau. Dann sagte mir der Gil, Tobi, hör mal, ich habe hier eine Sendung, die ich produzieren soll. Wir machen einen Piloten. Diesen Piloten würde ich gerne mit dir zusammen machen. Lass uns den zusammen machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir schon diesen Piloten machen.
Wie kam es denn dazu? Also wer sagt, wir haben hier, also wer ist wir? Wie
also der Gil hat zu der Zeit bei Dingster gearbeitet, zusammen mit Megahertz. Der hat damals bei Dingster gearbeitet als jemand, der die Kinder interviewt. Ja, er hatte ein Praktikum gemacht. Ich glaube, er hat auch noch vorher studiert, hat ein Praktikum gemacht, der immer in die Luft gesprungen ist.
Hans Rosenthal.
Hans Rosenthal, danke, sorry. Und der hatte bei Hans Rosenthal ein Praktikum gemacht, kannte Hans Rosenthal, war begeistert von Hans Rosenthal, wie auch immer. Und wir hatten dann diese Sendung. Der Bayerische Rundfunk hat uns gefragt, können wir denn den mal einen Pilot machen? Und das taten wir dann mit Barbara Valentin als Moderatorin. Für die Barbara Valentin nicht kennen, war in der Zeit sehr, sehr berühmt und große Schauspielerin und vor allem war sie befreundet, oder? Ja, mehr als befreundet mit Freddie Mercury. Ich hatte auch mal den Freddie Mercury bei ihrer Wohnung getroffen, auf der Couch liegend. Barbara Valentin hat das moderiert. Und der Pilot war eine Katastrophe. Das war von Barbara Valentin so moderiert, dass du das wahrscheinlich erst um 23 Uhr hättest senden können oder um 24 Uhr. Weil die hat da so viel Sex reingetan und so viel Erotik reingetan und sagt das so. Ja, das konntest du nicht.
Sie hat so schlüpfrig moderiert.
Ja, oder? Du konntest es nicht senden. Also das hättest vergessen sollen, dass das senden konnte. Das war zwar gut von den Kandidaten, von der Produktion, aber Barbara Valentin war total daneben bei dem Ding. So.
Das hätte praktisch der BR selbst produziert dann in dem Augenblick, oder wie?
Es gab zu diesem Zeitpunkt noch keine Firmen in Deutschland. Das war der Zeitpunkt, wo RTL in Sat.1 begann. Es gab zu diesem Zeitpunkt noch keine Firmen, die Light Entertainment, also das heißt Unterhaltungssendungen, als Firma produziert hat. Weil es gab nur die ARD und das ZDF. Und die haben das selber produziert. Es gab Firmen, die haben Fiction produziert. Aber es gab keine einzige Firma, die zu dem Zeitpunkt Unterhaltung produziert hätte. Da waren wir Pioniere. Wie auch immer, kam dann der Mensch, der Gil und mein Leben verändern sollte, mit einem Schlag. Und der Mensch, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe, der Mensch, den ich immer das netteste Arschloch genannt habe, und der Mensch, der unser Leben, wirklich Gils mein Leben verändert hat. Und das ist Rudi Carrell. Rudi Carrell kam zum Bayerischen Rundfunk. Zu dem Zeitpunkt hatte gerade die Show zu Ende beim WDR und suchte
Laufende Band
und was war das? Band und suchte irgendwas Neues. Und der kam zum Bayerischen Rundfunk und hat gesagt, Freunde, Herzblatt, das will ich moderieren. Und dann sagte er etwas, was unser Leben verändern sollte. Der Rudi Carrell sagte, ja, ich produziere das, aber nur, wenn der Gil und der Tobi das machen.
Warum hat er das gesagt?
Weil er in uns etwas gesehen hat, was er nicht in den anderen gesehen hat, wie das umsetzen wird. Wir waren zwei verrückte, junge Produzenten. Wir waren hungrig. Wir versuchten, alles anders zu machen, als vorher gemacht worden ist. Und er sah das. Er sah das in unseren Augen. Ich muss zugeben, er sah das noch mehr in Gils Augen als in meinen Augen. Aber er sah in Gil und in mir sicherlich etwas, was anders ist. Und der Rudi Carrell suchte immer das andere. Er mochte dieses Altbackende nicht, er mochte die Innovation und das Neue und das Ausländische. Und das ist etwas, was Gil und ich zu dem Zeitpunkt verkörperten. Junge, frische Ansätze, Innovation und so weiter. So, und dann sagte er, okay, wir machen jetzt die Sendung und ihr beiden fangt jetzt an, das vorzubereiten. Und dann sind wir zum Bayerischen Rundfunk gegangen, haben gesagt, ja, aber lass uns das doch als Firma machen. Wir wollen das als Firma machen. Was? Ja. Aber weil Rudi uns unbedingt haben wollte, musste der BR sagen, okay, aber wir haben keine andere Wahl. Und sie ließen uns das als Firma machen. Und jetzt kommt, wir produzierten das als Firma, oder nicht produzierten, koproduzierten das mit dem BR, weil wir produzierten das ja nicht die ganze Sendung, wir koproduzierten das mit dem BR in den Räumen vom Bayerischen Rundfunk.
Das ursprüngliche, bei Dating Game hieß es, glaube ich, oder? Ja. Kam aus Amerika.
Also Amerika.
50er, 60er Jahre. So ja, ein altes Format eigentlich.
Und dann wurde es in England aufgegriffen und hieß dort Blind Date. Und war in England sehr erfolgreich. Und wir bekamen es halt aus England, die englische Variante, weil die amerikanische war uns ein bisschen nicht so nah, aber die englische Variante war uns sehr nah.
Wir müssen das, glaube ich, kurz mal trotzdem erklären, um was es ging bei Herzblatt.
Also Herzblatt war eine Dating-Show und in einer gewissen Weise war ja immer eine Sendung gut, wenn sie Tabu bricht. Und es war in dieser Zeit ein Tabu. Es gab einen Mann oder eine Frau, die nannten wir Picker. Und auf der anderen Seite, neben einer Wand, gab es drei Leute, die bereit wären, die Single waren, alle vier waren Single, die bereit wären, eine Beziehung einzugehen. Und der Picker stellte drei Fragen und alle drei gaben drei Antworten. Und die besten Antworten, oder der Picker, dem die beste Antwort gefiel, entschied sich für die Person, mit der er dann ein Wochenende verbringen will. Und dann kamen erstmal die anderen beiden an ihm vorbei. Oh, schade. Mist. Und dann stellten sich beide an die Wand. Und dann hieß es, Wand auf. Und dann sahen sie sich zum ersten Mal und umarmten sich. Und dieser Moment war ein großartiger Moment im deutschen Fernsehen. Das war ein super Moment. Und außerdem waren die Fragen und Antworten halt mit sehr viel Comedy verbunden.
Und die sind dann später, ich erinnere mich, im Hubschrauber irgendwo hingeflogen und haben dann ein wahnsinnig tolles Wochenende irgendwo erlebt.
Genau, und jetzt kommen die Ansätze, die Gil und ich immer hatten vom ersten Tag an. Wir wollten alles anders machen als die anderen. Nicht, weil wir es anders machen wollen als die anderen, weil wir glaubten, dass man das Fernsehen ein bisschen neu erfinden muss. So, und zu dem Zeitpunkt haben sich alle Kandidaten für Quizshow angemeldet. Und wir haben entschieden, wir machen das nicht mehr so. Wir nehmen keinen einzigen Kandidaten, der sich von alleine meldet. Wir nehmen nur Kandidaten, die wir selbst finden. Weil so bekommen wir plötzlich Menschen ins Fernsehen, die du normalerweise vorher nicht gesehen hast. Also überlegten wir uns ein Netzwerksystem, ein Network, wie wir an diese Kandidaten rauskamen, und wir erfanden zu dem Zeitpunkt für Deutschland das Direct Casting, was heute gang und gäbe ist. Wir haben Deutschland aufgeteilt, zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht, wir haben Deutschland in ihre Bundesländer aufgeteilt und haben gesagt, wenn wir eine Nonne haben wollen, die da vorne sitzt, oder wenn wir einen Bäcker oder einen Polizisten oder einen Anwalt da sitzen haben wollen, dann brauchen wir einen Anwalt, Polizisten oder Bäcker als der, der die sucht, weil nur der hat den Zugang zu denen. Also entschieden wir, dass wir in Nürnberg einen Polizisten nahmen oder in Straubing oder in Düsseldorf, haben wir einen Mann eingestellt als Nebenjob, haben gesagt, pass auf, bring uns 10 Kandidaten und für die 10 Kandidaten, die du uns bringst, kriegst du für jeden Kandidaten X Geld. Und solche Leute hatten wir halt viele in ganz Deutschland zusammengestellt.
Recruiting sagt man, ihr habt Personas definiert sozusagen.
Genau, wir haben Personas definiert und diese Personas hatten die Aufgabe halt aus ihrem Freundeskreis Leute reinzubringen, die Single sind, zu denen wir normalerweise A, nie einen Bezug gehabt hätten, B, die sich niemals von alleine gemeldet hätten und C, nicht auf die Idee gekommen wären, ins Fernsehen zu kommen. Und hoppala, plötzlich hatten wir eine Sendung mit Leuten, die du vorher noch nie in dieser Art und Weise im Fernsehen gesehen hast.
Weil interessant.
Da kann ich dir eine Szene empfehlen von Herzblatt. Ich weiß nicht, ob du sie hast.
Ich habe eine hier.
Ja, ja. Dann verstehst du, was wir da an Leute gefunden haben, die sich nie von alleine gemeldet hätten, aber die wir so zusammengetan haben. Und dann haben wir gesagt, normalerweise fahren die Leute mit einer Limousine und mit einem Auto. Nix da. Ich hatte die Idee, lass sie fliegen. Wir machen sie mit Helikopter. Haben wir die Helikopter entschieden. Dann haben wir gesagt, wir nehmen normalen Voice-Over-Sprecher, also einen, der drüber spricht. Nee, lass uns die sexyste Stimme Deutschlands finden.
Susi.
Und bis heute, wenn ich Susi treffe, ich habe sie vor ein paar Jahren getroffen, bis heute umarmt mich Susi dafür, dass ich sie ausgewählt habe und dass ich die Idee hatte, eine sexy Stimme für Herzblatt zu nehmen, weil das hat ihr ganzes Leben verändert. Und so haben wir jeden einzelnen Schritt in dieser ganzen Produktion, haben wir halt so gemacht, wie es normalerweise andere nicht machen würden. Und das hat ein neues Fernsehen erstellt. Und das war auch der Grund, warum der Rudi dann gesagt hat, so, jetzt machen wir nicht nur Herzblatt, sondern jetzt macht ihr mit mir auch die Rudi Carell-Show.
Also, ich habe mal kurz geguckt und habe eine berühmte Szene gefunden.
Wunderbar, die du wunderbar.
Die ist aber jetzt ganz kurz nur, der kurze Ausschnitt.
Ja, ich bin die Tanja Stoß. Ich bin in Geildorf geboren und arbeite zurzeit in der Kondomerie in Frankfurt.
Nochmal wiederholen, Sie heißen Tanja.
Ja, ich heiße Tanja Stoß.
Stoß.
Ich bin in Geildorf geboren. Und arbeite in der Kondomerie.
Das ist echt?
Ja.
Ich muss zugeben, hört sich an wie ein ganz schmieriger, schlüpfriger Witz einfach nur. Wie viel war geskriptet, wie viel war echt?
Die ist echt. Die hat dort gearbeitet, die hatte diesen Namen. Da haben wir nicht zusammengestellt. Nicht, das war die echte Frage. Und die haben wir gefunden, weil wir gesagt haben, das war Glück. Da muss noch ein bisschen Glück kam dazu. Aber der Ambassador, den wir hatten in dieser Stadt, der hat uns diese Frau geschickt. Und als wir diese Frau hatten, haben wir gesagt, mein Gott, das gibt's ja gar nicht. Ich meine, die hat auch noch Humor gehabt und hat auch noch mitgespielt. Ja, die Fragen und Antworten sind natürlich abgestimmt worden mit unserer Redaktion, die drumherum gearbeitet hat. Ja.
Waren die auch sehr raffiniert formuliert?
Die waren sehr raffiniert formuliert. Da haben wir ein System gehabt, wie wir mit den Leuten gearbeitet haben. Das ist jetzt lang, aber auch da haben wir genau gearbeitet. Das haben wir auch aus England gelernt, wie man das macht. Aber es hat funktioniert und es hat dazu geführt, dass Herzblatt, ich glaube, noch bis heute eine der erfolgreichsten Unterhaltungssendungen der deutschen Fernsehgeschichte ist.
Im zweiten Teil von Lebenslauf unzensiert mit Tubi Neustadt erfahrt ihr, wie Tubi zu einem der erfolgreichsten deutschen Fernsehproduzenten wurde, ob Rudi Carell tatsächlich auf Knopfdruck ein Tränchen verdrücken konnte und was passiert, wenn man für eine Fernsehshow eine x-beliebige Summe nennen darf und diese dann auch noch bezahlt wird. Das war Lebenslauf unzensiert. Host Peter Scheels. Producerin Rebecca Strieder. Aufzeichnung Video und Audio Johann Munzberg. Grafik und Animation Laura Heck, Sarah Foggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion Fabian Prager und Maximilian Schladitz.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.